Ja, guten Morgen. Es ist schon richtig schön international und ich habe das gar nicht gewusst, aber das ist sehr schön. Wir sind hier in Liechtenstein, unsere Geschwister aus Korea kommen von weit her. Ich komme heute Morgen nicht ganz so weit her, aus Moorgarten. Das ist aber auch ein ganz geschichtsträchtiger Ort. Da ist sozusagen, kann man sagen, die Schweiz entstanden, so unter Kampf. Ich habe das auf der Krishona mal gelernt, in der Kirchengeschichte, dass es sehr bedeutend war, eben für die Schweiz auch. Aber wir wohnen so zwei Häuser von dem Denkmal da in Moorgarten, ich mit meiner Familie und einer lieben Frau, eine Bernerin, das ist ja auch schon international, ich als Deutscher und unsere drei Kinder. Und im Moorgarten lebt es sich sehr gut, es ist sehr ruhig, da sind keine Kämpfe mehr, es ist richtig angenehm, da am Eggerisee. Und 3 Kilometer von Moorgarten ist Obereggeri und da ist der Diakonieverband Ländli. Und TextLife ist der Zweig, der missionarische Zweig vom Diakonieverband, da sage ich dann nachher noch was dazu. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe heute Morgen auf dem Herzen, wie der liebe Bruder schon gepredigt hat, das Gebet, das ist der Geist Gottes, der das schon so schön vorbereitet hat, das Gebet. Ich habe es mal so überschrieben, Leben in der Kraft des Gebets. Und die Frage ist, also der Spurgeon, der ist mal gefragt worden von seinen Hörern, was ist wichtiger, beten oder Bibel lesen? Und dann hat er darauf geantwortet mit einer Gegenfrage und hat gefragt, was ist wichtiger, einatmen oder ausatmen? Und damit war die Frage beantwortet. Es ist beides, wie unser koreanischer Bruder und Pastor gesagt hat, beten und Bibel lesen. Es ist das, was Jesu Leben ausgemacht hat. Wir müssen uns aber fragen, warum beten wir? Warum beten wir? Warum beten wir? Was denkt ihr? Warum beten wir? Betet ihr hier schon? Unser Anliegen Gott zu bringen, darum beten wir? Ja? Uns füllen zu lassen von Gott, darum beten wir? Danke sagen? Gott anzubeten, das gehört alles da rein, warum wir beten. Wir müssen uns aber fragen, warum hat Jesus gebetet? Warum hat Jesus, der Sohn Gottes, zum Vater gebetet, wenn er so eine innige Beziehung schon hatte? Und wenn Jesus gebetet hat, wie viel mehr wir? Es gibt ein ganz starkes Kapitel, Johannes 17, das ist voll von Gebet. Das ist das hohe priesterliche Gebet. Und in diesen 26 Versen, da kommt ein Wort, es ist ein Mini-Wort. Es hat nur 3 Buchstaben im Griechischen, im Grundtext. Und dieses Wort heißt Hina. Und dieses Wort heißt damit. Und dieses kleine Wörtchen kommt in Johannes 17 an 19 Stellen vor. 19 Mal dieses Wort Hina, damit. Ich möchte uns mal eine Kostprobe geben. Johannes 17. Johannes 17, da betet Jesus und er betet in keinerlei Weise für sich, sondern nur für die Jünger und deren. Er betet für die Nachkommen. Johannes 17, mal ein paar Verse, zum Beispiel Vers 12. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Vers 13. Nun aber komme ich zu dir und rede solches in der Welt, damit sie meine Freude vollkommen in sich haben. 20. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Gleich wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, damit auch sie in uns eins seien. Damit, 22, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast, und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, damit sie eins seien. Jesus hat gebetet, damit das Reich Gottes kommt, damit die Kraft Gottes sichtbar wird, und wir beten, damit Reich Gottes geschieht, hier in diesem Ort, hier in diesem Raum, in dieser Region, in diesem Land, auf der ganzen Welt. Wir beten, damit Dinge geschehen. Dann müssen wir uns fragen, wieso werden manchmal Gebete ziemlich schnell erhört und manchmal Gebete brauchen ganz lange oder werden gar nicht erhört? Warum? Das sagt uns auch die Bibel. Daniel, der Prophet Daniel, war ein Beter. Und Daniel hat dieses eine Gebet, er hat diese Haltung im Gebet gehabt, wo er betet in Daniel 9, 18, dann betet er: Herr, wir liegen vor dir mit unserem Gebet und wir vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Das ist die Gebetshaltung. Das heißt nicht, dass wir alle liegen müssen beim Gebet. Wer mag, kann das schon. Sondern es geht um die Haltung, dass wir im Gebet vertrauen auf die große Barmherzigkeit Gottes. So, und Daniel, der hilft uns, dass wir diese geistliche Sicht vom Gebet verstehen. Heute Morgen geht es ja ums Gebet. Und zwar in Daniel 9, da betet Daniel von Vers 4 bis 19. Es ist ein Gebet. Und wenn wir das Gebet beten, dann brauchen wir ungefähr 3 Minuten, wenn man es normal langsam spricht, betet. 3 Minuten. Und mit Vers 19 ist das Gebet fertig. Und in Vers Daniel 9, 23 kommt der Erzengel Gabriel zum Daniel und sagt zu ihm: Daniel, du viel Geliebter. Wer wünscht sich das nicht, dass wenn wir beten, dass ein Engel kommt und sagt: Josef, du viel Geliebter. Wir wünschen uns sowas, aber wenn wir das Wort Gottes sehen, dann müssten wir wissen, es ist Realität. In der Bibel, im Neuen Testament, kommt an über 30 Stellen mal dieses Wort vor, Geliebte. Johannes und so viele haben immer wieder gesagt zur Gemeinde: Geliebte, wir sind von Gott Geliebte. Ich würde sagen, sogar um Jesu Willen noch mehr als Daniel Geliebte. Jesus sagt in Johannes 9, 15, 9, da sagt Jesus: So wie der Vater mich, also Jesus, liebt, so liebt Jesus uns, jeden Einzelnen. Im griechischen Grundtext steht genauso. Genauso, ich kriege das fast nicht hin, so wie der Vater Jesus liebt, genauso liebt Jesus mich. Ist doch gewaltig, oder? Normal könnten wir gar nicht auf den Stühlen bleiben. Ist gewaltig. Und dann kommt es noch weiter in Johannes 17, 23, das ist das Gebet, da sagt Jesus: Der Vater liebt uns, jeden Einzelnen, der Vater liebt uns um Jesu Willen, genauso wie er Jesus liebt. Also genau so, nicht mehr, nicht weniger, sondern genau so. Wir sind Geliebte Gottes, Geliebte des Herrn um Jesu Willen. So, nochmal zurück zu Daniel 9, 23, da kommt der Erzengel Gabriel zum Daniel und sagt: Du viel Geliebter, am Anfang deines Flehens, deines Gebetes, ist das Wort, der Befehl an mich ergangen. Das heißt, wir müssen uns vorstellen, nach 3 Minuten ist die geistliche Welt sofort aktiv gewesen, also schon am Anfang des Gebets. Aber nach 3 Minuten ist diese geistliche Welt schon sichtbar gewesen, indem dass der Gabriel kommt und sagt: Dein Gebet ist erhört. Und das wünschten wir uns so gern. Was machen wir nur, wenn es nicht so ist? Dann hören wir auf. Und das ist genau das Falsche. Es ist ein geistlicher Kampf. Warum beten wir? Und ich bin so froh, dass dieses Kapitel 10 Daniel auch drinne steht und dass dieselbe Person nochmal gebetet hat. Daniel 10, da steht zum Beispiel in den Versen 2 bis 3, dass Daniel 3 Wochen in Trauer war. Er war in Trauer, weil sein Gebet nicht erhört wurde. Da müsst ihr sagen, wie geht es? Daniel zuerst nach 3 Minuten erhört Und auf einmal, ein Kapitel später, ist er nach 3 Wochen noch nicht erhört worden. Und dann kommen diese Fragen, wo wir sagen, hat er nicht, dieser hat er nicht Geist, hat er nicht genug geglaubt, hat er nicht genug gebetet, hat er nicht genug gefastet, hat er nicht genug Bibel gelesen, hat er vielleicht Sünde gehabt? Das sind alles diese Dinge, die auf uns einströmen und die wir vielleicht sogar anderen noch sagen. Dieser hat er nicht Geist und das ist alles Quatsch. Weil das Wort Gottes sagt uns was anderes. Wenn wir weiterlesen, dann heißt es in Vers 10, 12, da kommt der Erzengel Gabriel wieder zu ihm und sagt, am ersten Tag deines Gebets ist dein Gebet erhört. Ja, und warum sieht er nichts? Und das kommt auch. Es ist aber erst nach 3 Wochen sichtbar geworden. In Daniel 10, 13, hier geht es um geistlichen Kampf im Gebet. In Daniel 10, 13 sagt er, dass der Erzengel Gabriel diese Zeit brauchte, um mit den Finsternismächten zu kämpfen. Wenn wir beten, dann wird die geistliche Welt in Bewegung gesetzt. Sobald wir den Namen Jesus ausrufen, da vibriert die Finsternismacht. Wir haben zum Teil keine Ahnung davon. Das Wort Gottes zeigt uns das. Und was passiert dann? Der Erzengel Gabriel sagt ihm, am ersten Tag deines Gebets ist dein Gebet erhört worden, aber sie haben kämpfen müssen, und zwar der Erzengel Gabriel und der Erzengel Michael gegen die Finsternismächte. Und diese Zeit hat's gebraucht, damit sie zu ihm kommen konnten und sagen, dein Gebet ist erhört. Das ist gewaltig. Wir müssen wissen, sobald wir den Namen Jesus ausrufen, da vibriert die Finsternismacht. Und wir müssen uns nicht wundern, wenn irgendwas passiert. Es geschieht etwas, wenn wir auch sichtbar noch nichts sehen. Und wir müssen dranbleiben, wir müssen dranbleiben. Jesus sagt in Matthäus 7,7, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden und klopfet an. Und dann wird euch aufgetan werden. Nur wir klopfen so wenig an, wir bitten so wenig und wir suchen so wenig. Denn wer da bittet, der empfängt, wer da sucht, der findet und wer anklopft, dem wird aufgetan werden. Solches sprach Jesus von der Gebetserhörung. Es ist ein geistlicher Kampf. So toll, der Bruder, der Pastor hat vorhin gesagt von Nikodemus in Johannes 3, wo er nachts zu Jesus kommt. Johannes 3, 12, da kommt er nachts, weil er denkt, Jesus könnte Recht haben und er will noch mehr wissen von diesem besonderen Mann, diesem Gottesmann. Und er kommt dann nachts und geht zu ihm und fragt ihm eben, wie geht das? Und dann sagt Jesus ihm, ja, du musst von Neuem geboren werden. Und da stelle ich mir so richtig den Nikodemus vor und er sagt, wie soll ich denn in den Leib von meiner Mutter wieder reingehen? Das geht doch gar nicht. Geht auch nicht. Leiblich geht das nicht. Es geht geistig. Weil der Geist Gottes kommt herab und er macht uns zu Kindern Gottes durch Jesus. Und dann kommt eine ganz starke Stelle, Johannes 3, 12, dann sagt Jesus dem Nikodemus, ihr, und damit meinte das ganze Volk Israel, ihr versteht ja noch nicht mal die sichtbaren, die irdischen Dinge, wie wollt ihr dann die himmlischen verstehen? Das sagte dem Lehrer Israels. Und unsere Frage ist, wie verstehen wir die himmlischen Dinge? Wie können wir sie verstehen? Es gibt nur einen Weg, übers Wort Gottes. Übers Wort Gottes. Und das ist nicht allein, denn das Wort Gottes hatten die Israeliten ja auch. Jesus sagt eine, es ist für mich eine Lebensformel, Johannes 6, 63, da sagt er, meine Worte sind Geist und Leben. Die Worte Jesu sind Geist und Leben. Wort allein tötet. Aber der Geist macht das Wort Gottes lebendig. Jesu Worte sind Geist und Leben und sie verändern uns da drin. Jesu Worte sind Geist und Leben. Es ist so lebenswichtig. Ich habe etwas mitgebracht. Ich drehe das Blatt gleich rum und dann denken wir nur, was wir sehen. Wir sagen es nicht. Weil wenn der Josef sagt, ich sehe das, dann sagen alle, oh, ich sehe es auch. Das, sondern jeder soll einfach mal beobachten und denken, was er sieht. Und dann ich drehe es rum und wir sagen nicht, was wir sehen, sondern wir denken es einfach. Ist gut. Kann man es gut sehen, bis hinten. Wenn ich jetzt fragen würde, was sehen wir, ich rechne damit, die meisten werden sagen, ich sehe einen schwarzen Punkt. Und das stimmt. Ich vermute, es ist keiner hier im Raum oder nur ganz, ganz wenige, die sagen werden, ich sehe ganz viel weiße Fläche. Und das ist unser Problem im Gebet, weil wir immer nur auf diesen Punkt starren. Auf das, was uns bewegt. Und nicht das Ganze sehen, die ganze Fülle Gottes sehen. Wir sind fixiert in unserem Leben mit uns und in dem Leben mit den anderen und auch im Glaubensleben mit Gott, weil wir immer nur diesen Punkt betrachten und gar nicht die ganze Fülle. Und selbst das ist noch zu wenig. Die Fülle Gottes hat kein Ende. Es sprengt unser Dasein. Es ist der Gott, der Schöpfer, der durch die Kraft seines Wortes, sagt Hebräer 1,3, hat er alles, die ganze Schöpfung, alles ins Dasein gerufen. Durch die Kraft seines Wortes. Ganz am Anfang, wo er sprach, es werde und es geschah. Und das ist unser Problem, dass wir immer wieder alles, was wir sehen, was wir wahrnehmen, reduzieren wir auf diesen kleinen Punkt. Und Gott sagt, er hat noch viel mehr. Und wir sehen es durch Wort und Geist, durch das Wort Gottes und durch den Geist Gottes, der uns das Himmlische über all dem Irdischen weit aufmacht. Jemand hat mal gesagt, der Hauptgrund, warum wir ein Leben voller Versagen und Schwachheit führen, ist unser Mangel an Erkenntnis dessen, was Gott der Vater uns gegeben hat in Jesus Christus. Das ist der Hauptgrund. Also wenn wir mehr erkennen würden, was wir haben in Jesus Christus, dann würden wir nicht mehr so brach liegen so oft. Und die Erkenntnis, darum ging es Jesus auch immer wieder, dass das Volk erkennt. Hosea, so stark, Hosea 4,6, das tut mir fast weh, wenn ich daran denke, da sagt Gott sicherlich unter Tränen, mein Volk geht kaputt, geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Sie haben keine Erkenntnis, deswegen geht das Volk auch ganz komische Wege. Und Erkenntnis, ich wünsche mir, dass wir so Jäger werden wie der Hosea. Hosea 6,3, das ist mir so reingefahren, da betet der Hosea, ihn Gott will ich erkennen, das ist wieder erkennen, und diese Erkenntnis Gottes jage ich nach. Wann sind wir das letzte Mal der Erkenntnis Gottes nachgejagt? Fast Food, morgens noch schnell, Bibel lesen, vielleicht noch ein Vers, ist ja schon gesegnet. Aber wann sind wir mal richtig nachgejagt der Erkenntnis Gottes? Und wir sind, Gott segnet uns dermaßen für jede Sekunde, wo wir in sein Wort hineinschauen. Wir sind gesegnet. Jesus sagt so oft seinen Jüngern, kommt her, ihr Gesegneten des Vaters. Wir sind die Gesegneten. Aber jemand hat mal gesagt, je mehr wir das Wort Gottes öffnen, umso mehr öffnet sich das Wort Gottes uns. Es ist so einfach. Und wenn der Geist Gottes, das ist der Heilige Geist ist der Autor der Heiligen Schrift und sein Sehnen, sein Ringen, sein Wünschen ist nur eins, dass wir die Schrift, das Wort Gottes bestmöglich verstehen und dass wir ihn dadurch ehren, den Dreieinigen. Das ist das Anliegen. Und ich sage euch, ich habe einen Siegessprung gemacht, als ich eine Stelle in der Bibel fand, wo ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Das ist ja genau der Kern von dem Satz, den ich vorhin gesagt habe. Und zwar steht er in Philemon 6. Philemon hat nur ein Kapitel, deswegen der sechste Vers. Philemon 6, da steht, da sagt der Apostel Paulus dem Philemon, wie sein Glaube stark wird, wie sein Glaube fest wird, wie sein Glaube gegründet wird. Und da habe ich gesagt, das will ich auch. Und das steht da. Es ist ganz einfach. Da steht drin, dein Glaube wird stark, wird gegründet dadurch, dass du erkennst, da ist es wieder, dass du erkennst, was du Gutes hast in Jesus Christus. Wie? wenn ich anfange zu lernen, zu sehen, was ich Gutes habe in Jesus Christus, dann wird mein Glaube stark. Ja, so einfach ist es. So einfach ist es. Nur, wir sehen so wenig das Gute, was Jesus für uns getan hat. Und wir lernen es, indem wir wieder Zeit haben für die Schrift, für das Wort. Wie der Bruder sagte, Jesus hat den Vater gesucht im Gebet, früh morgens, spät in der Nacht, wo die anderen geschlafen haben, hat er gebetet. Das ist das Leben Jesu, in die Nachfolge sind wir gerufen. Und dabei nicht nur auf unsere Anliegen zu sehen, sondern auf die von der Gemeinde, von den Familien, von dem Ort, wo wir wohnen, von der Stadt, von dem Staat und von der ganzen Welt. Das hat Jesus uns mit Johannes 17 vorgelebt. Ich möchte nochmal praktisch werden. Ich sage euch, ich habe früher mich immer so gesehen, ich habe früher gewimmelt und gebettelt um Gnade. Und ich habe mich immer so gesehen, ich mache das so wie der Mose. Der hat ja auch um die Gnade Gottes gefleht. Und ich mache das genauso. Und habe gedacht, dann stellt mich Gott so in den Spalt und geht dann so ein bisschen vorbei und sagt, also so, ja, Gnade kannst du haben. Und dann, wo ich das Wort gelesen habe, 1. Korinther 1,4, es ist mir sowas von reingefahren. 1. Korinther 1,4, da sagt der Apostel Paulus, ihr habt die Gnade Gottes empfangen. Also ihr habt sie empfangen. Und wodurch? Durch Jesus Christus. Ja, wie? Da muss ich gar nicht mehr wimmeln um die Gnade. Nein, du hast sie. Ich stelle mir das manchmal vor, dass wie Gott hier steht und ich wimmel und bitte und bettle und er sagt, ich weiß gar nicht, was der hat. Hat er alles. Oder? Geht um den Kindern manchmal auch so. Wir müssen lernen zu sehen, was Gott uns in Jesus Christus geschenkt hat und wer wir sind in Christus. Und das macht die Apostellehre. Alles ab Römer. Da sehen wir, wer wir sind in Christus. Dann beten wir so oft, oh Herr, ich fühle mich so allein. Und dann muss ich sagen, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Weil Jesus sagt uns, ihr seid nicht allein. Jesus sagt uns in Matthäus 28, 20, siehe, also schaut hin bitte, ich bin alle Tage bei euch bis an der Weltende. Also ist er heute bei mir und gestern war er auch da und morgen wird er auch bei mir sein. Ja, so einfach ist es. Und es gibt sogar eine doppelte Verdeutlichung, sage ich mal, in Hebräer 13, 5, da steht in dem dritten Teil, da sagt Gott, ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Also deutlicher geht's doch nicht. Ich denke, wir müssen manchmal so beten wie der David. Der David war ein ganz toller Beter. Und zwar hat der zum Beispiel gebetet, so, du Seele, du lobst jetzt den Herrn. Du vergisst jetzt nicht, was er Gutes getan hat. Und. Er hat dir alle deine Sünden vergeben. Also so hat er nicht gebetet. Ja, das heißt dann, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Aber eigentlich hat der David seine Seele angepeitscht. Und hat gesagt, du hörst jetzt auf mit dem Mist und du schaust jetzt auf Gott, was er dir geschenkt hat. Das ist Gebet. Und der Gebet ist Herzschlag in der Beziehung zu Gott und in der Beziehung zu den Menschen, sie zu gewinnen für Jesus Christus. Das ist das Gebet. Und was machen wir, wenn wir unten durch sind? Wenn es so richtig dreckig geht, ja, was machen wir, wenn wir danken für die Arbeitsstelle und haben keine? Was machen wir, wenn wir wirklich in der Not sind? Und wenn das Gebet keine Kraft mehr hat, wenn die anderen sagen, bete einfach und wir können nicht mehr, was machen wir dann? Weitermachen, weiterbeten. Dass dann erst kommt der richtige Glaube. Ich sag euch, wenn ich meine Kinder manchmal sehe, wie die Zahnpasta ausdrücken, du, es ist fürchterlich. Oder auch die Mayo, wenn der auf Tisch ist, oh Mann, ich bin da vielleicht ein bisschen korrekt. Aber ich sag euch, was kommt raus, wenn wir die Zahnpasta drücken? Was kommt raus? Zahnpasta, hä? Und was kommt raus, wenn wir Mayonnaise drücken? So richtig schön zerdrücken. Mayonnaise. Und was kommt raus, wenn wir zerdrückt werden? Was kommt da raus? Fluch, Jammer, Geschrei, Neid, Streit, der ganze Dreck. Und das ist falsch, das ist weltlich. Das ist das, was der Bruder heute Morgen gesagt hat. Was ist aus Jesus herausgekommen, als er zerdrückt wurde am Kreuz? Lobpreis und Ehre zu Gott. Und das können wir nicht aus uns machen. Das machen wir nicht aus uns. Die Kraft haben wir nicht, da gehen wir drauf. Das macht der Geist Gottes in uns. Das macht die Neugeburt, die Verwandlung, die macht es in uns. Und dann, denke ich manchmal, dann sieht man wirklich, was ist da drin, wenn man richtig draufdrückt. Paulus und Silas im Gefängnis, es ist eine super Stelle, Apostelgeschichte 16, 25. Die zwei sind im Gefängnis und die hatten es nicht so gut wie wir heute mit Internetanschluss und Fernsehen und alles. Kann man vergessen. Die waren im Drecksloch, die waren in Holzketten und was alles eingepfercht. Und was heißt da Matthäus in Apostelgeschichte 16, 25? Da steht, um Mitternacht aber, also da, wo es am dunkelsten war, da lobten sie Gott, so dass es alle Gefangenen hörten. Die hatten keinen Schalldämpfer und haben gesagt, oh Herr, wir loben dich so von ganzem Herzen. Sondern die haben so laut den Herrn gelobt, dass es alle gehört haben, selbst die Gefängniswärter. Und was ist dann passiert? Die Zellen, alle aufgegangen. So dass sich der Hauptmann selber umbringen wollte, hier der Hauptaufseher. Und dann sagt er nachher zu Paulus, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Und dann kommt die Botschaft und die muss bei uns auch kommen. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Apostelgeschichte 16, 31. Das sind die Kerndinge. Auch wenn wir beten für unsere Familie, Kinder, Verwandten, wenn die noch nicht zum Glauben gekommen sind. Ich sag euch, ich bestürme Jesus mit meiner Bibel und ich laufe im Raum rum. Was ich hier mache, mache ich sonst in der stillen Zeit. Und dann sage ich, Jesus, du hast gesagt, Apostelgeschichte 16, 31, wenn ich glaube, dann wird mein Haus errettet und dann bringe ich den und dann bringe ich die und den und den und den. Wir müssen wieder lernen, Gott zu bestürmen mit dem Wort Gottes. Das hat die hier Lukas 18. Da sagt Jesus, betet alle Zeit und er braucht das Gleichnis von der bittenden Witwe und einem ungläubigen Richter. Und dann, Vers 8 ist es, glaube ich, ja, Lukas 18, 8, da steht dann nachher, und wenn der Menschensohn kommt, wird er dann Glauben auf der Erde finden. Darum geht's. Ob es uns gut geht oder schlecht geht, findet Jesus Glauben an uns. Und eine Hammerstelle immer wieder, Matthäus 8, 10, das ist dieser heidnische Hauptmann, das ist der absolute Hammerstelle für mich auch, wo er sagt, Jesus, wenn du sagst, das soll so werden, wenn du ein Wort sprichst, dann wird es. Weil wenn ich meinen Leuten sage, als Hauptmann, mach das, dann machen die das. Und wenn ich sage, lass das, dann lassen die das. Und deswegen hast du noch mehr Vollmacht. Wenn du sagst, mein Knecht, der hat noch nicht mal selber für sich gebetet, sondern für seinen Knecht, wenn du sagst, er wird gesund, dann wird er gesund. Und dann, was sagt Jesus ihm? Matthäus 8, 10. Da sagt er, wow. Also es steht nicht so da drin hier. Aber das wird er gesagt haben. Der hat gestaunt über den Hauptmann und hat gesagt, wow, so einen Glauben habe ich nirgends in ganz Israel gefunden. Das sieht er von einem Heide von Hauptmann. Da findet er den Glauben, den er eigentlich beim Volk Gottes sehen sollte und finden wollte. Ist doch der Hammer. Und dann gehe ich her und ich sage, wow, Jesus, ich möchte, dass du dich wunderst über meinen Glauben, dass du nachher sagst, boah, so einen Glauben habe ich nirgends im Moorgarten gesehen. Fangt an, was ist das Tolles, wenn Jesus über unseren Glauben staunt? Das können wir. Wir können Jesus zum Staunen bringen über unseren Glauben. Hat der Hauptmann auch gemacht. Und zwar, das Vertrauen ist auf Jesu, auf die Person Jesu und das Wort Gottes. Und das geht nur durch den Heiligen Geist. Es gibt, ich könnte noch so viel schwärmen. Wir müssen wirklich das Wort Gottes nehmen, eins zu eins. Zum Beispiel, wir ringen so oft um Segen und sagen, vor 2 Wochen, da war ich sowas von gesegnet, das ist alles gut gelaufen und heute spüre ich den Segen überhaupt nicht. Es ist so ein Quatsch. Es ist nicht biblisch, es ist unbiblisch. Warum? Im Wort Gottes lesen wir in Epheser 1, 3, da steht, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, jetzt kommt's, der uns gesegnet hat, nicht wird, wenn wir fliegen wie die Engel, sondern er hat uns gesegnet. Und womit? Mit allem geistlichen Segen in allen Sphären. Wir sind die Gesegneten des Herrn durch Jesu, um Jesu willen. Jesu hat für uns alles am Kreuz getragen, damit wir von all dem Dreck und von all dieser Sünde befreit werden. Und das ist der Tausch am Kreuz. Der Vater sieht uns nur noch wie durch Jesus hindurch. Und das können wir nur durch den Heiligen Geist erkennen. Durch die Salbung und den Segen. Und wir müssen immer gegründet sein in dem Wort Gottes. Das ist das Wichtigste, dass wir gegründet sind im Wort Gottes. Und dass diese Formel für mich eben, wo Jesus sagt, Johannes 6,63, meine Worte sind Geist und Leben. Und wenn wir daraus leben, aus Wort und Geist, im Wort und im Geist, dann wird uns Gott wunderbare Wege führen und uns segnen. Ich wollte eigentlich noch fragen, ihr müsst doch nicht die Hände strecken. Wer betet hier für den Pastor, für die Ältesten? Ihr müsst nicht die Hände strecken, vielleicht wird es auch peinlich. Aber ich sage euch, fangt an heute. Fangt an, eure Pastoren zu segnen. Fangt an, jeden Tag, nicht nur sonntags noch schnell vor dem Gottesdienst, das ist ja schon toll. Aber fangt an, die Ältesten, die Gemeindeglieder, die Verantwortlichen massiv zu segnen und den Namen Jesus über ihn auszurufen. Das ist euer Dienst. Dass ihr Gutes denkt, dass ihr Gutes redet und die segnen, die vorne stehen und den Dienst tun. Gott will uns dadurch segnen, mit allem geistlichen Segen in allen himmlischen Sphären. Gelobt sei der Name Jesu. Amen.